Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Also ich hatte je nach Kulturkreis, also es ist vielleicht auch üblich, dass man da jetzt nicht irgendwie lange Kündigungsfristen oder sonst was hat, dass das alles so ein bisschen spontaner ist. Also ich hatte zum Beispiel eine Mieterin, die hat dann einfach nur die Hälfte mal bezahlt und dann habe ich nachgefragt, was denn da los? Und dann hat sie gesagt, naja, also es ist ein bisschen laut, die in dem WG-Zimmer nebendran und es gefällt ihr doch nicht so gut und so. Und sie dachte, es ist okay, wenn sie jetzt nur die Hälfte bezahlt. Und ich dachte, okay. Okay. Nee, ist nicht okay.
Ja, also, wie hast du es aufgelöst?
Konfrontiert mit so Fragen, also wie stellst du das denn vor? Sollen die anderen jetzt deine Stromkosten bezahlen? Soll ich dein Wasser bezahlen? Also mit so Fragen einfach, ja, wie sie sich jetzt vorstellt, dass die Welt funktionieren soll, wenn sie sich das so macht, wie sie es gerne hätte. In dem Fall hat sich das dann, also sie ist dann ausgezogen, da war ich dann auch froh drüber. Mit den meisten komme ich ganz gut klar. Aber man muss dann schon mal irgendwie Leute in die Realität zurückholen, ja, was das eigentlich bedeutet.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Jochen ist 40 Jahre alt und Lehrer und ich freue mich sehr, mit ihm heute wahrscheinlich so ein bisschen einen Deep Dive in das Thema WG-Vermietung zu machen. Er ist nämlich gestartet und investiert eben in Nürnberg, hat mittlerweile die 5. Wohnung und vermietet da an Studenten. Und jetzt Nürnberg, ja, da kann man Cashflow positiv werden, vielleicht, je nachdem, und mal gucken, vielleicht auch ein bisschen negativ, also Cashflow negativ, aber wenn man dann eben das kombiniert mit einer Sondervermietung, dann scheint es relativ gut zu funktionieren. Und genau das will ich einmal verstehen. Hallo Jochen, schönen guten Morgen.
Hallo Marco.
Also ich muss sagen, mir geht es ein bisschen schlecht, weil ich sitze hier im schnöden, kalten Deutschland, du nicht, oder?
Ja, das, da bin ich geflüchtet und ich freue mich auch, dass es hier besser ist. Ja, das ist durchaus angenehm.
Ja, Teneriffa.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, genau. Also danke, dass du dir dann quasi trotz Urlaub Zeit für den Podcast nimmst und lass uns wie immer vorne anfangen. Immobilien, wann und wie kam es zur ersten Immobilie und warum?
Also meine erste Wohnung, die habe ich vor langer, langer Zeit geerbt. So 15 Jahre her und da hatte ich noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also ich habe die dann eher schlecht vermietet und seitdem habe ich da selten was gehört. Also hat eine ältere Frau drin gewohnt Und ich habe das nie so als irgendwie gewinnbringend erlebt. Ich wusste auch nicht so, wie das steuerlich alles funktioniert und Finanzierung und so, hatte ich noch keine Ahnung davon. Und das ist dann erst im letzten Jahr passiert, dass ich da ein bisschen Zeit hatte und mich damit beschäftigt habe und es total spannend fand. Und dann habe ich losgelegt.
Erzähl, warum war das so negativ konnotiert, das Thema Immobilien? Also warum hast du keinen Zugang gehabt?
Mir war nicht bewusst, wie man das finanzieren kann und was man da so alles an Möglichkeiten hat. Dadurch, dass ich die auch so bekommen habe, so als Erbschaft, war da eben dieses Thema, dass man es finanziert und dass man da irgendwie mehr finanzieren kann. Und das war alles nicht so präsent. Und dann gab es auch im ersten Jahr viele Sonderumlagen bei dieser Wohnung. Ich dachte, ja, da fließt ja viel mehr Geld weg, als reinkommt. Also es ist ja irgendwie ein schlechtes Spiel. Naja, das war so meine erste Berührung damit.
Das ist die erste Wohnung in deiner Liste. Ich habe hier eine schöne Übersicht von dir, ne? Und da steht auch eben vor 15 Jahren geerbt.
Ja.
Also die hast du schon vor langer Zeit geerbt und dann hast du die einfach, also es gibt wirklich, der Fall ist total typisch, ne, dass ganz viele Wohnungen, glaube ich, werden vererbt und dann wird eigentlich nichts mehr mit denen gemacht. Die sind irgendwie in neuem Besitz, aber da ärgert man sich mehr drüber, kriegt vielleicht noch eine Sonderumlage. Aber gut, du hast trotzdem Mieteinnahmen gehabt von irgendwie gut 500 Euro und die hast du aber nicht angepasst und laufen lassen und einfach so.
Lange Zeit.
Ja, was hast du mittlerweile gemacht?
Mittlerweile, also in der Wohnung gar nicht mehr so viel, ja, die wohnt einfach immer noch drin, ich habe ein bisschen die Miete angepasst inzwischen, aber als ich mich dann damit beschäftigt habe, bin ich auf die Suche gegangen und zuerst war meine Idee, so kleine Einzimmerwohnungen zu finden und habe dann aber gemerkt, dass irgendwie, dass sich nicht so sehr zu rechnen scheint, wie wenn ich WG-Vermietungen mache. Und ich habe dann, also meine erste Wohnung, habe ich dann eine WG praktisch, eine leere Wohnung gekauft und die als WG vermietet. Damit bin ich dann gestartet.
Okay, und das war im Jahre 2024 dann?
Genau, das war genau vor einem Jahr. Ne? Es war genau um diese Zeit. Damals auch Herbstferien, wo ich beim Notar war.
Genau
vor einem Jahr.
Ja, du bist Lehrer, deswegen sind Herbstferien jetzt, ja, verstehe, ja. Ja, sehr gut. Wie ist das als Lehrer mit der Bonität? Nicht schlecht, oder? Also das ist ja eine super Ausgangsposition.
Ja, ich habe, am Anfang habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Dann, nachdem ich mehrere WGs inzwischen habe, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Banken eben diese WG-Mieten nicht so anrechnen, wie das bei mir ankommt und dass ich da aufpassen muss. Und das ist ein Aspekt gewesen. Aber ansonsten ging das ohne Probleme immer. Ja, also ich habe praktisch nie eine Absage bekommen, wenn ich irgendwo nachgefragt habe.
Okay, also wir können ja mal rangucken. Die erste Wohnung, die hat, Oktober 24 steht hier, also vor einem guten Jahr, Kaufpreis 200.000 Euro und die hast du zu 90% finanziert.
Ne? Genau.
Und das heißt, was wirst du an Eigenkapital gebraucht haben? 20 plus irgendwie 30.000, 40.000 Euro?
Ja, so 30.000, genau. Es war kein Makler dabei, deswegen war das mit den Nebenkosten ein bisschen günstiger.
Und die hast du einfach gespart gehabt über die Zeit?
Genau, ja.
Also das Eigenkapital hattest du, du bist zur Bank, hast gesagt, okay, also dass das funktioniert, ist, glaube ich, relativ logisch. Ein extrem sicheres Einkommen, 90% Finanzierung und bringst quasi das Eigenkapital mit. Okay, so, und jetzt steht hier eben, erzähl erstmal, wie du die gefunden hast. Du musst uns noch, glaube ich, die Brücke bauen von ich erbe in eine Wohnung, finde das alles irgendwie ein bisschen komisch, bisschen Sonderumlagen, tu lange nichts und jetzt plötzlich mache ich mich selber auf die Suche.
Ja, ich hatte davor eine Knie-OP und hatte sehr viel Zeit, in der ich immobil war und zu Hause rumlag und habe ich mich mit vielen beschäftigt und bin unter anderem eben auf dieses Thema Immobilien auch mit dem Hintergedanken, ich habe ja diese Wohnung, was mache ich denn da jetzt in Zukunft damit, gestoßen und das hat mich total interessiert und dann habe ich angefangen, mehr drüber zu lesen, mich mehr drüber zu informieren und habe dann eben auch Immocation entdeckt und wollte da eben auch mehr lernen und habe dann auch mich für die Masterclass beworben. Die habe ich dann, nachdem ich diese Wohnung gekauft habe, erst angefangen. Aber da ist einfach so ein Interesse entstanden und seitdem finde ich es spannend und beschäftige mich damit.
Was ist das Interesse quasi, was genau entstanden ist? Also
als ich verstanden habe, was es da für Möglichkeiten gibt und dass das ja alles ganz anders ist, als ich als erstes diese Erfahrung gemacht habe mit dieser geerbten Wohnung, dass das auch ganz anders laufen kann und dass man da ja auch sehr viel selbst beeinflussen kann. Es muss ja nicht die Wohnung sein, also gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, was man kaufen kann und die sind alle in anderen Zuständen und in allen anderen Lagen und da gibt's kann man ja sehr viel selbst machen. Und dann fand ich, das hat mich dann motiviert, einfach da tiefer zu buddeln. Und ich glaube, ich bin auch so der Typ, wenn mich da irgendwas interessiert, dann fange ich da an, ganz tief zu buddeln. Und ja
cool.
So kam es dazu.
Und mit der Idee, dir selber noch mehr für die Altersvorsorge aufzubauen oder ein cooles Business jetzt zu machen, auf das du Lust hast, oder was war so der Antrieb?
Es ist eine Kombination draus, also schon irgendwie Geld sinnvoll zu investieren, aber ich hatte auch Lust drauf, muss ich echt sagen. Es war dann so ein Projekt, wo ich sage, das möchtest du jetzt machen. Das fand ich an vielen Ecken und Enden spannend, weil es eben so verschiedene Aspekte hatte, die Steuer und wie finde ich die Wohnung und wie finanziere ich sie, und dann habe ich Kontakt mit diesen Mietern, mit den Studenten und so, wie gehe ich mit denen um. Das fand ich alles so als Gesamtpaket interessant.
Ja, also ich kann es total, mir ging's wirklich auch, klar, Stefan und ich haben unglaublich viel gerechnet und wo soll das Ganze hin und so, aber das war einfach eine coole Vorstellung, Vermieter zu werden und so eine Wohnung oder dann irgendwann so ein Haus zu betreiben und sich zu überlegen, wie man das eben genau richtig macht, mit allen Spielwiesen, die dann aufgehen, ja. Also Steuer finde ich noch das Uninteressanteste, aber das macht eine Menge Sinn, aber ja. Okay, so, jetzt erste Wohnung, wie gefunden dann?
Über die Portale, also ich habe einfach die Portale durchforstet eine ganze Weile, habe viele Wohnungen besichtigt. Und also da kam auch so ein bisschen Frust auf, so dieses, ja, diese Idee mit so einer kleinen Einzimmerwohnung oder so, irgendwie funktioniert das nicht, dass sich das lohnt. Und dann habe ich eben auch größere mir angeschaut und bin mit der Zeit auf das WG-Konzept gestoßen. Und ja, dann, da war ich auch noch so ein bisschen der Meinung, ja, Makler ist irgendwie so ein bisschen überflüssig. Ich schaue lieber, dass ich was von privat finde, da spare ich ein bisschen Geld. Sehe ich inzwischen auch anders. Aber es hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich da eine Wohnung gefunden habe, die dann innerhalb von einem Monat oder so leer wurde. Also da hat schon noch jemand drin gewohnt, aber die waren gerade am Ausziehen. Und ja, dann habe ich beschlossen, okay, das scheint sich zu rechnen. Hatte auch so ein paar Alternativen, also da habe ich ganz viel rumgerechnet, lieber die, und habe mich dann entschieden, okay, das machst du jetzt einfach. Und da gab es schon auch noch so ein paar Baustellen, also die ist jetzt nicht in einem Top-Zustand, aber ich habe dann einfach beschlossen, okay, das ist jetzt gut genug, so fängst du damit an.
Ja, sehr gut. Ich glaube, genau. Vielen wird es oft nicht gut genug und die machen es dann nie. Nochmal kurz zurück, nur wenn man im Jahr 2024, also quasi jetzt relativ aktuell von der Marktlage her, in Nürnberg, das hast du gerade gesagt, nach Einzimmerwohnungen sucht, dann wird man frustriert, weil was findet man? Man findet zu hohe Kaufpreise, oder? Was kostet eine kleine Einzimmerwohnung in Nürnberg, würdest du sagen?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wo und wie. Inzwischen habe ich sowas auch gefunden, günstiger und in besseren Deals, aber jenseits von 100.000 und es sind irgendwie, wenn es mal sehr, sehr gut läuft, irgendwie maximal 4-5% Rendite, wenn man das so am Markt findet, wie es ist.
Wie würdest du denn, also 4-5 bei normaler Vermietung?
Ja, also für eine Einzimmerwohnung, ja, genau.
Was würde man für ein Zimmer kriegen normal?
Lage, Größe irgendwie 400, 500, wenn es gut läuft.
Sagen wir mal 450, so, mal 12. Und jetzt kaufst du auf einen Quadratmeter, also du kaufst... Nee, du kriegst, okay, auf 100.000 Euro 5% hättest du dann, wenn du für
100.000 Euro... Ja, wenn man sich für 500.000 Euro bekommt, da gibt es viele, die wollen dann irgendwie 120, 140 dafür natürlich, ja.
Weil ich habe immer im Kopf, der Roti sagt immer in München, hat gesagt, jede Einzimmerwohnung, die unter 200.000 Euro kostet, kaufen wir pauschal. Ja, weil das ist einfach super. Und dann gab es irgendwie 4 Wochen nach der Zinserhöhung Also nach, es gab 4 Wochen in dieser Zeit, wo die Zinsen hochgegangen sind, wo er gesagt hat, so jetzt gibt's tatsächlich ein paar Wohnungen für unter 200.000 Euro. Es war ganz kurz und dann waren die wieder über 200.000 Euro. Ist interessant. Und Nürnberg sagst du über 100.000 Euro. Ne? Das scheint bei dir so ein bisschen da. Ja. Schon interessant, ja. Also okay. Und deswegen hast du gesagt, aber ein 5%, der ist mir eigentlich erstmal zu wenig.
Ja, und es war dann auch so einfach der Vergleich, wenn ich mir jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung zu dem Preis kaufe und dann habe ich hier diese 3 Zimmer und was nehmen andere so für WG-Zimmer in Nürnberg und so. Und in dem Vergleich dachte ich mir einfach, nee, also dann ist klar die WG. Also
darf ich so simpel vergleichen, dass ich sage, du kriegst für das Zimmer 450 Euro, haben wir gerade gesagt, zwischen 400 und 500 Euro, ja, hast du gesagt. Jetzt gucke ich deine erste Wohnung an hier, die du gekauft hast, mit 65 Quadratmetern, die hat 3 Zimmer.
Ja, fast. Jetzt. Also meine WG-Zimmer sind ein bisschen günstiger als eine Einzimmerwohnung, aber gar nicht so viel, ja.
Ja, das heißt, die hat 3 Zimmer und dann sage ich, okay, du kriegst eigene, und die hast du für 200.000 Euro gekauft.
Ja, ich finde den Vergleich gut. Also eine 3-Zimmer-Wohnung sind 3 Einzimmerwohnungen in dem Sinn, ja.
Ja, also du hast quasi 3 Einzimmerwohnungen für 200.000 Euro eigentlich, weil du es in WGs dann ja wirklich zimmerweise vermietest, ne? Okay. Ja. Und da kriegst du auch entsprechend 1.100 Euro Miete. Und das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen durch 3. Das ist quasi 366 Euro rechnerisch pro Zimmer, was logischerweise in Summe viel besser ist wie 450 für eine, für wo ich dann 100.000 Euro oder noch mehr für die ganze Wohnung bezahle.
Okay. Das ist natürlich mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, ja, den ich später dann auch kennengelernt habe, besser als ich, oder ich habe es mir leichter vorgestellt, da ist durchaus mal Fluktuation oder gibt es mal irgendwelche Probleme in den WGs, die man vielleicht, wenn man nur einen Mieter hat, so nicht hätte. Aber ja, würde ich trotzdem jederzeit wieder so anfangen.
Ja, genau. Also erzähl mal davon. Darüber will ich mit dir genau sprechen. Also jetzt haben wir die grobe Rechnung verstanden. Dann sage ich, nee, Entschuldigung, lass uns noch ganz kurz die Rendite machen. Wenn du jetzt 1.100 Euro für die Vermietung nimmst, mal 12 durch, du kaufst die Wohnung für 200.000 Euro, sind das schon mal 6,6%. Mhm. Das heißt, da bleibt ein bisschen was übrig, je nachdem, wie du sie finanzierst. Mhm. Okay. So, wo kann man das Modell umsetzen und wie viel Arbeit ist das?
Also ich denke, in zentralen Lagen geht es ganz gut. Muss gar nicht irgendwie die gehobene Lage sein, sondern es langt zentral, wo Studenten leben wollen. Also diese Wohnung zum Beispiel ist eher so in einem Brennpunktviertel, wo viel internationales Publikum ist. Aber das finden eben auch viele Studenten, die aus dem Ausland kommen, finden das auch total gut, dass sie da mitten so in ihrer Community drin sind. Den Mieterwechsel ist etwas, was ich vernachlässigt hatte am Anfang. Also es ist jetzt ein Jahr vergangen und ich hatte schon, jedes Zimmer ist mindestens einmal neu vermietet worden. Man findet dann auch schnell jemand Neues, aber man muss sich halt drum kümmern. Das Herrichten, also das ist natürlich möbliert und da ist eine Küche drin und habe ich auch irgendwie günstig gemacht. Einiges konnte ich übernehmen. Und da ist immer mal wieder irgendeine Kleinigkeit kaputt gegangen und so, wo man dann irgendwie auch mehr zuständig ist dafür, wenn man die Küche eben der WG mit vermietet. Und dann gibt's so ein ganz großes Thema, was ich auch in der Schule immer wieder mit meinen Schülern habe. Ich habe das Gefühl, es gibt viele so Jungmieter, die mieten zum ersten Mal so ihr WG-Zimmer und die haben keine Vorstellung, dass sie da ja auch irgendwie eine Verantwortung haben, dass sie da jetzt ein Commitment eingehen, können morgen nicht ausziehen und sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr oder ich ziehe wieder zu meinen Eltern. Und das fand ich spannend, weil ja diese Parallele zur Schule, wo auch viele, viele Jugendliche heutzutage auch nicht so diese Perspektive für Verantwortung übernehmen haben. Das habe ich mit den Mietern genau so erlebt. Und ja, fand ich interessant, aber auch nervig teilweise, dass man da irgendwie fast schon pädagogisch manchmal tätig werden muss und denen sagen muss, ey, schau mal, wir haben hier einen Vertrag und das macht auch Sinn, da gibt's einen Grund dafür, dass wir den haben und da musst du jetzt auch deine Seite erfüllen.
Ja. Das heißt, du vermietest zimmerweise einzelne Mietverträge.
Genau, auf jeden Fall.
Okay, und dann kommen die oft mal nach 3 Monaten, sagen, ich gehe doch wieder zurück zu den Eltern?
Also ich hatte je nach Kulturkreis, also ist es vielleicht auch üblich, dass man da jetzt nicht irgendwie lange Kündigungsfristen oder sonst was hat, dass das alles so ein bisschen spontaner ist. Also ich hatte zum Beispiel eine Mieterin, die hat dann einfach nur die Hälfte mal bezahlt und dann habe ich nachgefragt, was denn da los? Und dann hat sie gesagt, na ja, also es ist ein bisschen laut, die in dem WG-Zimmer nebendran und es gefällt ihr doch nicht so gut und so. Und sie dachte, das ist okay, wenn sie jetzt nur die Hälfte bezahlt. Und ich dachte, okay.
Okay.
Nee, ist nicht okay.
Ja, also, wie hast du es aufgelöst?
Konfrontiert mit so Fragen, also wie stellst du das denn vor? Sollen die anderen jetzt deine Stromkosten bezahlen? Soll ich dein Wasser bezahlen? Also mit so Fragen einfach, ja, wie sie sich jetzt vorstellt, dass die Welt funktionieren soll, wenn sie sich das so macht, wie sie es gerne hätte. In dem Fall hat sich das dann, also sie ist dann ausgezogen, da war ich dann auch froh drüber. Mit den meisten komme ich ganz gut klar. Aber man muss dann schon mal irgendwie Leute in die Realität zurückholen, ja, was das eigentlich bedeutet.
Wie viel Aufwand hast du? Du hast jetzt 4 Wohnungen, die sind alle WG vermietet, ne? Also du hast 5, aber die eine ist die geerbte, 4 sind in der WG-Vermietung?
Ich hab nur 3 WGs. Eine davon, die neueste, ist eine Einzimmerwohnung, da habe ich jetzt auch was gefunden. Hatte ich jetzt auch vor den Herbstferien, habe ich noch eine gekauft. Und ich habe jetzt noch einen Notartermin für nächste Woche. Also da habe ich inzwischen auch günstigere, kleinere Wohnungen gefunden und habe beschlossen, das möchte ich auch als Ausgleich zu den WGs so ein bisschen praktizieren.
Ja, sehr gut. Okay. Also da kommen wir gleich noch zu. Jetzt genau nochmal, also du hast 3 WGs, A3 Zimmer, du hast 9 Mieter.
In einer sind sogar 4.
Also 10.
10 Mieter, ja, genau.
Wie oft ist da was?
Sehr unterschiedlich. Also in einer läuft total gut, die kümmern sich selber um Sachen und sind total dankbar. In der ersten, die ich jetzt hatte, da hatte ich ein bisschen mehr Aufwand und da hatte ich am Anfang auch diese Mieterin und da gab es auch so untereinander ein bisschen Streit, wo ich dann mich so ein bisschen gefühlt habe wie der Papa. Dann ruft mich der an und der an und sagt, der spült hier sein Zeug nicht ab und können Sie da nicht was machen und so.
Wow.
Aber es ist vor allem am Anfang Aufwand, bis es mal läuft.
Ich habe viel in WGs gelebt auch.
Ja.
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, beim Vermieter anzurufen und sagen, ey, also der Kollege spült das Zeug nicht ab. Also ich wäre auch eher der gewesen, der nicht abgespült hätte, fairerweise, aber. Okay, wie läuft das eben mit der Suche? Ich will nochmal kurz ganz zurück zu wo. Du hast gesagt, dass eine zentrale Lage, ja, egal wie gut das Viertel eigentlich ist. Jetzt wusstest du das vor deiner ersten WG-Vermietung schon oder hast du das einfach ausprobiert?
Nee.
Oder wie gut war dein Gefühl, dass da ein Markt ist?
Vieles wusste ich nicht, muss ich zugeben. Vieles habe ich so mit der Zeit gelernt. Und mir war auch gar nicht so bewusst, als ich diese erste Wohnung gekauft habe, dass das eher so ein Viertel ist, wo man jetzt irgendwie auch nicht viel Wertsteigerung oder so erwarten kann, was man in anderen Gebieten in Nürnberg vielleicht schon kann, in anderen Stadtteilen. Das war eher so, ja, es ist irgendwie zentral, nicht weit vom Bahnhof. Das muss irgendwie okay sein. Das war so mein Gedanke.
Das klassische Bahnhofsviertel, was ja so gut wie jede Stadt irgendwie hat, ne?
Ja, und dann habe ich auch gemerkt, es zieht viele internationale Studenten an, die sagen, da unten ist gleich der Asiamarkt und da ist das und jenes und das gefällt uns.
Ja. Okay, und so bist du quasi reingeschlittert in das Konzept.
Ja, genau.
Und hast du dann bei der zweiten Wohnung, die du gekauft hast, hattest du schon ein Suchprofil im Kopf für WG-Vermietung? Du hast speziell in die Richtung geguckt?
Ja.
Okay. Und was war dann deine Erkenntnisse? Also es darf eben das, was du gerade gesagt hast, hast du wieder im Bahnhofsviertel geguckt, oder?
Nein, also da habe ich dann geschaut, das war mir dann auch so, hatte ich mit Nachbarn auch witzige Erfahrungen, die dann ihr Zeug irgendwie in meinen Keller gestellt haben, also Kellerschloss aufgebrochen, und er hat dann sein so ein Nessie im Hinterhaus, der hat dann sein Möbel reingestellt und alle möglichen verrückten Sachen, wo ich mir nie dachte, dass irgendwie sowas passieren kann. Und dann habe ich schon geschaut, okay, da möchtest du jetzt erstmal nichts noch haben in der Gegend, und habe dann in anderen auch zentralen Lagen geschaut, dass ich was finde, auf der anderen Seite vom Bahnhof, wo es eben schöner ist. Und
Die zweite WG, die ist dann im besseren Viertel, sagst du?
Ja, ist auf jeden Fall auch von der Straße.
Die ist ja eben auch ähnlich gut von den Zahlen. Die hat jetzt 1.425 Euro Miete und hat 228.000 Euro gekostet. Das ist ja schon schon ähnlich, ne?
Ja, ja.
Okay, wie hast du die gefunden, auch online?
Die habe ich auch online gefunden, die habe ich auch ohne Makler, hat jemand privat verkaufen wollen. Ja, ähnlich. Ja.
Wie ist die jetzt so eine Wohnung? Vor allem jetzt, wenn man weiß, okay, man macht das mit der WG-Vermietung noch. Warte, ich vergleiche sie nochmal ganz kurz. Du hast 67 Euro Wohnfläche. Was hättest du normale Vermietung gehabt? Schätzt du, wie viel auf dem Quadratmeter würdest du bei einer normalen Vermietung nehmen können?
Da hätte man vielleicht 900 Euro für die ganze Wohnung bekommen, schätze ich kalt.
So 900 Euro kalt, also 500.
Da ist ein Carport dabei, muss ich zugeben. Also den habe ich separat vermietet, da gab es nochmal 80 dafür.
Also sagen wir mal knapp 1.000 Euro, ja, statt 1.400, wie du jetzt über dein WG-Konzept hast. Ja. 400-500 Euro Differenz, ja, was schon einen Unterschied macht bei 900 Euro Bankrate, die du hast. Ne? Also das, ja, ist grad, das ist eigentlich gerade dein Cashflow, der dann da entsteht,
genau,
durch so die WG-Vermietung. Ne? Ja. Okay. Genau. Okay, und wie hast du die im Ankauf, wie war die Situation? Also du wusstest, du willst sowas kaufen. Gab es viele Mitinteressenten? Musstest du dich durchsetzen? War das leicht, die zu bekommen? Konntest du verhandeln? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, die war sehr günstig inseriert und deswegen bin ich auch darauf angesprungen. Und dann war es aber sogar so, dass ich ein bisschen mit dem Preis hochgehen musste, um sie zu bekommen, von dem Marktpreis nicht viel, aber das wollte ich dann auch. Also hatte ich das Gefühl, dass das schon trotzdem ein guter Deal ist. Die ist auch ein neueres Baujahr und da war irgendwie gar nichts zu machen und da sehe ich auch in absehbarer Zeit überhaupt nichts, auch an dem Haus und so. Also das war auch etwas, was ich aus der ersten Wohnung gelernt habe, da ein bisschen besser drauf zu achten, ein bisschen drauf zu gucken. Und ich wusste am Anfang auch gar nicht, worauf ich denn genau achten muss. Also in der Theorie habe ich viel gelernt gehabt, aber die Praxis ist dann doch nochmal anders. Also so geht's mir immer, wenn ich dann Sachen selbst erfahre, dann ist das Learning sehr viel größer, als wenn ich das nur irgendwo gelesen gehört habe. Ne?
Extrem.
Das ärgert mich dann immer ein bisschen. Ne? Es hat es anders gemacht, aber ich glaube, man muss es einfach akzeptieren und die Erfahrung ist es wert.
Ich weiß noch, wie sehr theoretisch ich wusste, was Zentralheizungen sind und dezentrale Heizungen und so. Und seit wir in einigen Häusern das umgebaut haben, von einem dezentralen auf ein zentrales Heizungssystem, ist das eine der ersten Sachen, die ich mir angucke, wenn ich ein Haus sehe. Ob das möglicherweise nötig ist, weil das will ich auf keinen Fall machen. Aber den Schmerz musste man halt auch erstmal spüren.
Ja, so ist es. Das muss man einmal gemacht haben.
Ja, okay. Das heißt, wie fühlt sich das jetzt gerade an in der Akquise? Du bist ja offensichtlich gerade voll aktiv im Markt. Viele Mitinteressenten, wie läuft die Verhandlung? Wie ist das?
Ja, da habe ich in der Tat so ein bisschen eine Ecke entdeckt. Ich habe in einem großen Haus meine erste Einzimmerwohnung gekauft. Und da sind viele ältere Eigentümer, ich habe dann die alle angeschrieben, die ganzen Eigentümer, wie ich das so bei Immocation gelernt habe. Mit so einem Brief: Hallo, ich bin der Jochen und ich würde gerne noch eine Wohnung in dem Haus kaufen, falls Sie Ihre verkaufen wollen, dann sagen Sie doch Bescheid. Und da haben sich immer mehr gemeldet und vieles war auch überhaupt nicht irgendwie sinnvoll für mich, aber es war dann doch der ein oder andere, der aus irgendwelchen Situationen heraus vielleicht doch irgendwie mir einen guten Deal angeboten hat oder wo ich Möglichkeiten gesehen habe. Und das sind jetzt im selben Haus, kaufe ich jetzt noch eben die vor letzte Woche und die nächste Woche nochmal so zwei kleine Wohnungen. Also das habe ich da als Akquise-Tool entdeckt und es trägt jetzt Früchte, dass ich das vor einigen Monaten gemacht habe, dass ich da alle angeschrieben habe. Finde ich ganz cool.
Ja, stark. Also es ist gar nicht so schwer, ne, diesen Trick umzusetzen und bringt sehr viel. Ja.
Es geht natürlich in so großen Wohnanlagen besser, wenn da jetzt nur 10 Parteien sind. Dann ist da vielleicht nicht viel zu holen, aber wenn da jetzt 200 Wohnungen sind, dann ist das interessanter. Da ist auch ein bisschen anonymer, also die kennen sich alle nicht untereinander. Und wenn man dann so einen Brief rausschickt, dann ist man der Einzige, der da irgendwie so ein bisschen bekannt ist.
Ja, voll. Du hast jetzt die Einzimmerwohnung, die du schon gekauft hast, die hast für 84.000 gekauft. Ne? Mhm. Da bist du ja schön unter deinen 100.000, das macht Sinn. Ja. Und die hat eine Miete von 400 Euro. und eine Bankrate von 336 Euro.
Ja.
Das finde ich schon cool, das ist normale Vermietung.
Ja, genau. Da hat jemand drin gewohnt und der wohnt immer noch drin. Was da passiert ist, ist, der hat vorher, bevor ich sie gekauft habe, 100 Euro weniger Miete gezahlt. Hm. Und der Eigentümer hatte Schwierigkeiten, diese Wohnung zu verkaufen, weil eben die Miete so niedrig war. Und dann habe ich eben mal so nachgefragt, wie wäre es denn, wenn wir den Mieter fragen, ob der nicht 100 Euro mehr zahlt dafür, dass wir ihm versichern, dass er drin bleiben darf.
Ja.
Und der fand das spontan sehr cool und war okay damit. Und da habe ich gesagt, okay, dann ist das für mich ein guter Deal.
Sehr gut, sehr gut. Okay. Und das ist ja wirklich ein guter Deal, ne? Also das ist jetzt eine Einzimmerwohnung in Nürnberg. Man weiß, wie gefragt Einzimmerwohnungen sein werden, auch in 10, 20, 30 Jahren in Nürnberg sowieso. Du hast sie 100% finanziert. Da hat mir noch Christine gesagt, du hast gesagt, du hast am Anfang ein bisschen Schmerzen gehabt mit 100% Finanzierung. 90% Finanzierung, also du wolltest nicht so viel Schulden machen.
Ja, gar nicht so die Schulden, aber ich habe so ich habe gesehen, wie der Zins runtergeht, wenn ich nicht 100% finanziere. Ah. Und ich glaube, mir war nicht so, dieses Konzept von Eigenkapitalrendite hatte ich damals noch nicht so ganz verstanden oder mich auch gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Und seitdem ich das besser verstanden habe, dass ich ja dann mit dem Geld coole andere Sachen machen kann, wenn ich es nicht in die Wohnung stecke, bin ich da sehr viel offener für höhere Finanzierung und der Zins, der tut mir nicht mehr so weh. Ja. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie 0,2, 0,3 noch runterkommen. Aber das hatte ich am Anfang noch nicht gut verstanden, muss ich zugeben.
Genau darum geht's ja, ne? Und das ist so schön, bei dir hört man das so schön raus, du merkst plötzlich, mit dem Geld kann ich ja andere neue WGs oder Einzimmerwohnungen kaufen. Ja. Das ist genau der Punkt von Eigenkapitalrendite, ne? Genau. Jetzt hast du noch zwei weitere Einzimmerwohnungen gerade im Ankauf oder jetzt schon gekauft, hast du gesagt. Die sind auch so irgendwie knapp 100.000 Euro oder so von der Größenordnung.
Ja, also eine ist so ähnlich wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und die andere, die ist sehr viel günstiger. Da war ich total überrascht über dieses Angebot, das ich bekommen habe und dachte mir, was ist da los? Und ich habe es dann aber einfach hingenommen und akzeptiert, dass das halt so ist.
Ja, sehr gut. Okay, also super. Freut mich sehr, dass du da noch ein richtig gutes Schnäppchen machen kannst. Wenn ich jetzt mal addiere, steht hier in deiner Liste schön, du hast für 731.000 bisher gekauft. Jetzt kommen noch diese zwei dazu. Wenn ich die mal zusammen auf 150, dann bist du jetzt irgendwie so bei 900.000 Euro, die du gekauft hast. Frage 1, irgendwann geht dir ja wahrscheinlich schon das Eigenkapital aus, was du gespart hast über die Zeit. Machst du dir darüber schon Gedanken?
Ja, natürlich. Also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt noch drei neue WGs spontan kaufen könnte jetzt. Deswegen auch jetzt mehr 100% Finanzierung und
ja.
Durch diesen laufenden Cashflow muss ich sagen, also ich habe da einen Überschuss mit den ganzen Wohnungen von so fast 1.500 im Monat inzwischen schon. Das finde ich total cool und das versuche ich natürlich auch aufzuheben und jetzt eben zu reinvestieren, erstmal in kleinere Wohnungen, aber ja, mal schauen, wo die Reise hingeht.
Aber schon mal ganz, ganz, also finde ich mega stark, vor allem wirklich in Nürnberg, also ganz normal einfach Geld gespart, klar, mit einem normalen Job Geld gespart und das dann investiert, super, das geht nach ein paar Wohnungen dann irgendwann aus, ist klar. Und jetzt hast du aber in Nürnberg, was ja schon echt eine gute Lage ist, hast du eben Kreditrate von, steht hier in der Liste, 3.100 irgendwas und du hast Netto-Kaltmieten von 5.100 irgendwas. Da sagst du, hey, da kann ich mir nach Rücklagen wahrscheinlich, da kann ich mir 1.500 Euro rausziehen, jeden Monat, super. Und schaffe das in Nürnberg damit ein wieder wachsendes System, also das sind ja im Jahr schon, ist das eine weitere Wohnung, 15.000 bis 20.000 Euro, ne? Kannst du jedes Jahr noch eine Wohnung quasi dazu kaufen, allein dadurch. Und was du natürlich theoretisch dann auch oder auch praktisch machen kannst mit der Zeit, ist irgendwann mal wieder eine verkaufen, ne? Und Werte heben. Also das war ein krasses Learning, den Daniel kennst du dann auch, den Daniel Kleinert aus unserem Coaching-Team, der hat das immer oft zu uns gesagt und viele andere auch, hätte ich mal öfter verkauft, wäre ich schneller gewachsen. Und wir haben das immer gesagt, nee, wir kaufen die für die Ewigkeit und mittlerweile wissen wir, was er meint,
ja.
Ja, Genau, okay. Und wie ist es mit den Banken? Jetzt bist du eben bei diesen 900.000 Euro, die du in Summe jetzt dann gekauft hast. Sagen die, kein Problem, wir können auch bis 2 Millionen gehen, oder?
Bis jetzt haben die da nicht Stopp gesagt und ich habe jetzt auch nicht so konkret gefragt. Ja. Es gibt eine Bank, mit der ich eben was finanziert habe, die sagen, diese WG-Mieten sind für uns ganz, die sind nur suspekt, wir rechnen damit mit mietspiegelortsüblichen Mieten und da bist du jetzt praktisch nicht mehr finanzierbar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann zur nächsten Sparkasse gegenübergehe, dann sieht die das ganz anders und dann funktioniert das trotzdem. Muss ich eben ein bisschen picky sein. Da bin ich noch unentschlossen, ja, wie sehr mich das stressen sollte oder wie sehr ich da mir Sorgen machen sollte. Es ist jetzt so, ich habe jetzt diese WGs gekauft und ich möchte die auch behalten erstmal. Und ja, ich hoffe, dass ich da schon Banken finde, die da mit klarkommen. Aber ich versuche in Zukunft schon so zu kaufen, dass ich mit der ortsüblichen Miete eben meinen Kredit gut decke.
Also du bist jetzt bei wie viel Banken?
Bei 3.
Bei 3. Und ja. Eine hat dir gesagt, sorry, wir können in deiner Haushaltsrechnung nicht mehr ansetzen, dass du diese Mieteinnahmen bekommst. Wir setzen nur die ortsüblichen.
Genau, die gucken auch sehr weit in die Zukunft, haben dann auch so dieses Renteneintrittsalter sich angeschaut und gesagt, an der Stelle wird es ganz besonders kritisch. Aber ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt werden die ortsüblichen Mieten ja nicht mehr die ortsüblichen Mieten sein, die sie jetzt sind.
Ja.
Der schaut alles anders aus.
Absolut, und es ist auch unwahrscheinlich, dass in 20 Jahren keine Studenten mehr in WGs leben, glaube ich, ehrlich gesagt, in Nürnberg. Ne?
Also, ja, aber ist ja legitim, dass man da irgendwie als Bank so eine konservative, pragmatische Sichtweise hat und sagt, nee.
Ja, fair. Vor allem, es kann ja auch sein, es wird irgendwas reguliert und ne, also genau,
ja, aber ich glaube auch,
wenn du zu weiteren Banken gehst, ist das mit Sicherheit fair und fein. Ne? Okay, du hast auch noch Rent-to-Rent schon probiert.
Das ist ein neues Projekt. Ja. Nachdem das mit den WGs so gut funktioniert hat und ich eben auch nicht endlos kaufen kann und ich habe einen guten Freund, der das mit so ein bisschen begleitet hat, der gesagt hat, oh, ist cool, was du da machst. Der hat mich immer so, sag ich mal, auch so ein bisschen psychisch unterstützt. Er hat mich mal gefragt, so, ja, ich habe nicht so viel Geld, kann man denn zusammen sowas machen? Ich kümmere mich auch mehr drum und so. Und dann dachte ich, na, ich möchte eigentlich jetzt nicht mit jemand anders so eine WG zusammenkaufen. Na, das fühlt sich für mich so an wie heiraten und das möchte ich irgendwie jetzt so in der Form nicht. Und dann habe ich eben ihm vorgeschlagen, wir können mal schauen, ob wir zusammen so eine WG anmieten können, günstig und die dann ja zimmerweise weitervermieten. Und dann haben wir noch was gefunden. Also das ist auch für die Eigentümerin, ist eine ältere Frau, die da überhaupt keine Energie und Lust drauf hat, sich drum zu kümmern. Und wir nehmen der auch so kleine Instandhaltungen, haben wir beschlossen, ab, dass sie sich da einfach nicht drum kümmern muss. Und dafür dürfen wir halt mit der Wohnung dann die vermieten, wie wir möchten. Und das haben wir jetzt im Oktober, seit Mitte Oktober erst ist die fertig und haben wir Mieter drin und ist im Prinzip das gleiche Spiel, bis auf dass jetzt nicht meine Wohnung ist, sondern dass die jemand anders gehört.
Wie konntet ihr diese Wohnung finden? Also ihr findet ein Inserat zu vermieten, ist klar. Dann merkst du, okay, da ist, wenn man es als WG-Vermietung machen würde, ist da ein Aufschlag von ein paar hundert Euro drin. Und dann sprecht ihr die Vermieterin an. Die hat ja in Nürnberg wahrscheinlich die Auswahl von sehr vielen Mietinteressenten, die da einfach ganz normal reingehen, eine gute Bonität haben. Und wieso sollte die das mit euch machen?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Leute angesprochen, eben auch auf den Portalen gesucht und es ist genau die Erfahrung, die wir hatten. Die meisten sind da erstmal überhaupt sehr skeptisch, was dieses Konzept anbelangt und die möchten Kontrolle haben, die möchten wissen, wer in ihrer Wohnung wohnt und die finden es überhaupt nicht gut. Die meisten, auch die meisten Makler haben uns sehr schnell irgendwie Absagen erteilt, dass das für sie überhaupt nicht in Frage kommt. Und ja, dann hat es sich doch irgendwie ergeben. Also es war auch ein Makler, den ich über Immocation kennengelernt habe, der dann diese Wohnung auch in einer Gruppe gepostet hat. Erstmal so, bevor ich sie online stelle, wir haben hier diese Wohnung, vielleicht hat jemand von euch Interesse dran. Und der war da ganz offen für und die Eigentümer auch. Und die haben das eher als Bereicherung gesehen. So, ach, die wollen das langfristig mieten, da muss ich mich jetzt auch nicht in einem Jahr oder in zwei um die Neuvermietung kümmern. Ich kriege vielleicht auch ein bisschen mehr Miete, haben wir angeboten. Das ist jetzt gar nicht so viel. Also die war da sehr, sehr genügsam. und hat eher so diesen Wert darin gesehen, dass sie sich um nichts kümmern muss.
Ja, ja.
Und ja, aber wir haben echt hunderte, wir haben hunderte von Wohnungen angeschrieben und angefragt und so. Also ja, ich weiß nicht, wie man da gut an so Rent-to-Rent-Wohnungen kommt, um ehrlich zu sein.
Aber ja, das ist logischerweise der Engpass, weil wenn man die Wohnung hat, dann hat man ein Geschäftsmodell, ne? Aber da, ja, ich glaube einfach nur mit genau dieser Fleißarbeit und sehr viel dann das wahrscheinlich probieren. Also ich kenne schon Leute, die das auch etwas größer skaliert haben, ne? Und da ein paar mehr Wohnungen in Bestand genommen haben, die sie nur anbieten. Gibt's ja, gibt's wirklich Geschäftsmodelle, ne? Ja. Ja, cool. Jochen, wie geht deine Reise weiter?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe da, muss ich sagen, nicht so den konkreten Plan. Ich weiß, viele Leute haben so, da will ich hin und so. Ich finde die Perspektive und die Richtung gut. Und gibt immer so Sachen, wo ich, da habe ich jetzt Bock drauf, das möchte ich lernen oder das möchte ich mal ausprobieren, möchte ich anfangen. Und so war es jetzt letzten Monat mit diesem Rent-to-Rent oder die letzten Monate, wo ich beschlossen habe, das würde ich gern mal in Angriff nehmen und schauen, ob wir da was finden. Und so ein ganzes Mehrfamilienhaus zu organisieren und zu verwalten, fände ich auch ein ganz cooler Schritt. Der Grund ist nicht, dass ich irgendwie das Ganze haben möchte, sondern dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass mit den WGs, und ich habe da manchmal Keller an jemand anders vermietet oder einen Dachboden, der irgendwie sehr groß war und dachte, da kann man doch irgendwie sinnvoll nutzen, irgendwas damit machen und so. Und da gab es dann schon von der Eigentümergemeinschaft oft so, wollen wir eigentlich nicht und nee. Und einmal habe ich auch von einem Verwalter so wirklich eins auf die Rübe bekommen, du kannst doch jetzt nicht den Keller an jemanden, der nicht im Haus wohnt, vermieten. Da kommen ja irgendwelche fremden Leute rein. Ich so, ja, ich weiß doch, wer das ist. Und ja, ist ein ordentlicher Mensch. Und ich schaue da schon drauf, wem ich das gebe. Und ja, aber ja, da ist mir so das Bedürfnis entstanden, sowas irgendwie auch so die Verantwortung dafür selbst zu haben und dann eben auch damit machen zu können, was man möchte. Und ja, dann muss man eben auch die Konsequenzen davon tragen, wenn mal was schief geht, aber das ist okay.
Ja, ja, ja. Ich muss gerade dran denken, wir hätten mal beinahe in Heidenheim ein Mehrfamilienhaus gekauft, das umgebaut war in quasi ein kleines Studentenwohnheim. Mhm. Ja, also es war einfach ein Haus. Und ich weiß nicht, wann derjenige das wie dann umgesetzt hat, weil da müssen ja die Wohnungen dann schon leer sein dafür, aber über die Zeit gehen die ja auch leer, ne? Und dann hat er einfach auf 4, 5 Stockwerken, war ein oder zwei Wohnungen, ich weiß nicht mehr genau, und es war ein ganz tolles Miteinander. Oben hat er quasi so einen Gemeinschaftsraum eingerichtet, ne? Und also man kennt die großen Studentenwohnheime, klar, aber der hat einfach gesagt, hey, dieses Mehrfamilienhaus funktioniere ich dazu um. Und das hätten wir quasi bratfertig so kaufen können. Ich fand es dann zu teuer, weil der hat das natürlich im Kaufpreis wiedergespiegelt, was er entsprechend da an Mehrmiete und so bekommt. Ja. Aber also das passt ja wie die Faust aufs Auge eigentlich zu dir, ne? Dass du vielleicht irgendwann so ein Haus hast, wo dann eben mehrere von deinen WGs drin sind.
Die Vorstellung finde ich auch gut, aber es muss jetzt auch nicht ein Studentenwohnheim werden, ne? Also ist auch okay, wenn es dann...
Ja, reicht ja eins mit 4 Wohnungen drin, ne?
Es war der Einstieg mit den WGs, kann auch irgendwie ganz anders weitergehen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, deine Intuition, die hat ja offensichtlich immer zu den richtigen Dingen geführt, ohne einen großen Plan zu haben. Also Gratulation dazu, Jochen, ja, zu deinem Weg.
Danke.
Ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights. Ich bin sicher, wir hören uns in ein paar Jahren wieder und da bin ich gespannt, was alles passiert ist.
Ja, danke Marco. Vielen, vielen Dank auch, ja, für das Gespräch und die Gelegenheit.
Bis bald, Jochen. Mach's gut.
Bis bald.